Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass die Europäische Union viele Probleme hat. Es gibt Fragen zur inneren Struktur, zu den politischen Schwerpunkten und zur Arbeit in der Zukunft. Es gibt Fragen, wie sich Europa in der sich verändernden Welt aufstellen muss. Und worüber reden dann die Staats- und Regierungschefs? Nun ja, Sie wissen es und wir alle können es kaum noch hören. Brexit und noch einmal Brexit. Die Frage ist allerdings heute, immerhin hat man dann auch über andere Themen geredet und darüber wollen wir Sie informieren, natürlich. Allerdings fragen wir auch, welche Reaktionen gibt es denn in London? Die weiteren Themen in dieser Sendung: Trump und die Wahlkampfhilfe für Netanyahu. Natürlich Kritik daran aus Moskau. Mosambik weiter unter Wasser. Und wir werden die Frage stellen, wer ist denn der niederländische Wahlsieger Thierry Baudet? Dann das Demonstrationsverbot für die Gelbwesten nicht nur in Paris. Und das Urheberrecht wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Und der Hintergrund im Anschluss, der hat dann auch die Frage Uploadfilter und Urheberrecht in Europa. Wir beginnen aber beim Gipfel. Brexit und ein paar andere Themen am Rande. Paul Vorreiter.
Dass der Zeitplan bei Gipfeln des Europäischen Rates durcheinander kommt, ist nicht ungewöhnlich, passiert aber auch nicht grundlos. Am gestrigen Abend sickerte durch, dass die britische Premierministerin Theresa May ihre europäischen Kollegen offenbar ratlos zurückließ. Zweifel aufkamen, ob sie noch die Situation in ihrem Land im Griff hat und wie sinnvoll es deshalb sei, den Brexit, wie von ihr gewünscht, bis zum 30. Juni zu verlängern. Die EU-27 drehten den Spieß gewissermaßen um. Sie einigten sich nach langen Verhandlungen erst am späten Abend auf eine Verlängerung des Austrittsdatums bis zum 22. Mai, einen Tag vor den Europawahlen, für den Fall, dass das britische Parlament in einer dritten Abstimmung das Austrittsabkommen billigt. Das heißt auch, die Augen sind jetzt wieder auf London gerichtet.
Wir werden jetzt sehen, was das britische Parlament entscheidet und haben somit einen ungeregelten Austritt am 29. März erst einmal verhindert. Aber es handelt sich hier um relativ kurze Fristen, sodass jetzt Großbritannien natürlich noch einmal deutlich machen muss, welchen Weg es dann weitergehen will.
So Kanzlerin Angela Merkel. Falls das Parlament zum wiederholten Male nicht zustimmt, dann muss die britische Regierung bis zum 12. April erläutern, wie es weitergehen soll, etwa ob Großbritannien doch an den Wahlen teilnehmen wird. Oder, um es mit den Worten von EU-Ratspräsident Donald Tusk zu sagen,
it means that until the 12th of April.
Es bedeutet, dass bis zum 12. April alles möglich ist. Ein Austritt mit Vertrag, eine lange Verschiebung des Austrittstermins, eine Rücknahme des Austrittsersuchens. Wir sind auf das Schlimmste vorbereitet, aber wir hoffen das Beste. Wie Sie wissen, die Hoffnung stirbt zuletzt.
As you know, hope dies last.
Die Staats- und Regierungschefs hoffen auch, dass sie Theresa May einmal mehr behilflich sein konnten bei ihrem Versuch, die Widersacher im Londoner Parlament doch noch davon zu überzeugen, für das Austrittsabkommen zu stimmen. Der EU-Gipfel hat die rechtlichen Garantien und Zusicherungen, die May vergangene Woche in Straßburg erhalten hat, nochmal bestätigt, ihnen damit also mehr Gewicht verliehen. Bei diesen Garantien ging es im Grunde darum, den Briten zu versichern, dass die EU sie während der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen gut behandeln werde und sie nicht aus böswilligen Motiven im Backstop halten wolle, also der Versicherungspolice gegen eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland. Doch ob das ausreicht, um die Brexiteers zu überzeugen? Theresa May hat den zweiten Gipfeltag in Brüssel heute jedenfalls geschwänzt, um sofort in London mit der Überzeugungsarbeit zu beginnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte in seiner Pressekonferenz noch einmal das grundsätzliche Dilemma, das nach diesem Gipfel erneut deutlich geworden sei.
Le Brexit à mes yeux n'est aujourd'hui au fond pas une négociation.
Der Brexit ist in meinen Augen nicht allein ein technischer Verhandlungsprozess. Er ist vor allem eine politische Lektion. Wenn man Europa zurückweist, ohne eine Alternative zu haben, dann führt es in die Sackgasse. Die Lage in Großbritannien zeigt uns das.
La situation britannique nous le démontre.
Und wieder einmal rückte der Brexit andere beim EU-Gipfel diskutierte Themen in den Hintergrund. Die Staats- und Regierungschefs diskutierten unter anderem darüber, wie eine Zusammenarbeit mit China auf eine neue Grundlage gestellt werden kann. Die EU-Kommission hat dazu 10 Punkte präsentiert. Ein Anliegen der Europäer ist es, China zu fairen Wettbewerbspraktiken zu bewegen, europäische Bewerber auf den Markt zuzulassen. In der Gipfelerklärung verweisen die Staats- und Regierungschefs auf den kommenden EU-China-Gipfel Anfang April in Brüssel.
Das war der Bericht von Paul Vorreiter. Wenn Theresa May heute in London Zeitung gelesen haben sollte, und das hat sie bestimmt getan, die Bilder dürften ihr genauso wenig gefallen haben wie die Schlagzeilen. Da steht sie mal mit dem Kopf nach unten und ansonsten fragen sich viele Kommentatoren, wie lange sie denn möglicherweise noch hat. Und es werden die Messer gewetzt. Aber davor stehen noch einige Abstimmungen und wer weiß, wie die ausgehen werden. Christine Heuer blickt in die Zukunft.
Theresa May will's nochmal versuchen. Nächste Woche, der genaue Tag steht noch nicht fest, möchte sie ihren Deal mit der EU zum dritten Mal dem Unterhaus vorlegen. Die Chance, dass er diesmal durchgeht, tendiert gegen null. Zweimal schon hat das Parlament mit Nein gestimmt. Am Mittwoch hat die Premierministerin dem Unterhaus vorgeworfen, schuld zu sein am Chaos und damit auch noch die wenigen Abgeordneten vergrätzt, die vielleicht bereit gewesen wären zu wechseln und diesmal mit Ja zu stimmen. Der Ärger in Westminster ist so groß, dass sogar May ihn wahrnimmt. In Brüssel formulierte sie so etwas wie eine Entschuldigung.
I know MPs on all sides of the debate have passionate views.
Ich weiß, dass Abgeordnete aller Parteien Überzeugungen haben und ich respektiere unterschiedliche Ansichten. Letzte Nacht habe ich meiner Frustration Ausdruck gegeben und ich weiß, dass auch die Abgeordneten frustriert sind. Sie haben keinen leichten Job.
And I know that MPs are frustrated too. They have difficult jobs to do.
Aber es dürfte zu spät sein. Wenn eine Zustimmung zum EU-Vertrag überhaupt noch denkbar ist in London, dann nur, wenn Theresa May zeitgleich ihren Rücktritt ankündigt. Läuft es also auf einen No-Deal heraus am 12. April oder auf einen langen Aufschub, bei dem die Briten Brexit hin, Brexit her wieder zur Europawahl antreten? Den No-Deal wünschen sich die Hardliner sehnlichst herbei. Sie sind mächtig in der konservativen Partei, aber sie sind nicht die Mehrheit. Ein langer Aufschub inklusive Europawahl, das wäre der Offenbarungseid gegenüber der Bevölkerung. Kein Politiker möchte das riskieren. In dieser Situation ist wieder viel davon die Rede, dass das Parlament die Kontrolle übernehmen soll. Nick Bowles, gemäßigter Brexiteer bei den Konservativen, heute früh in der BBC.
Frankly, at this point, MPs need to start taking responsibility for the national interest.
Jetzt müssen die Abgeordneten die Verantwortung im nationalen Interesse übernehmen und diejenigen ignorieren, die eben nicht im nationalen Interesse sprechen.
And ignoring the whip, if the whip is one that is profoundly contrary to the national interest.
Bowles wird Mays Antrag kommende Woche zustimmen. Nicht im nationalen Interesse findet er den No-Deal. Aber seine Worte reichen hinaus über seine persönliche politische Position. Das Parlament wird nächste Woche noch einmal verschiedene Optionen debattieren. Einen weicheren Brexit, die Rücknahme des Austrittsantrags, Neuwahlen, ein zweites Referendum. Und dann vielleicht parteiübergreifend einen neuen Plan vorlegen. Hillary Benn von Labour macht klar, was er in diesem Fall von May erwartet, dass sie sich fügt.
About a month and a half ago, she said, "My door is open. Come and talk to me." But it was very evident that her mind was closed.
Vor gut einem Monat hat sie gesagt, meine Tür steht offen, kommt und sprecht mit mir. Aber es war eindeutig, dass ihr Geist verschlossen war. Und wir müssen diesen Prozess öffnen. Wir haben Mays Deal abgelehnt, wir haben den No Deal abgelehnt. Die EU gibt uns ein kleines bisschen mehr Zeit, und wir müssen zu einem Ergebnis kommen.
The EU has decided to give us a little bit more time and we've really got to get on with it.
Während sie im Unterhaus also weiter nach Lösungen suchen und die Tage der Premierministerin gezählt scheinen, formiert sich an diesem Wochenende noch einmal das Remain-Lager im Volk. Eine Online-Petition für den Exit vom Brexit haben mehr als 3 Millionen Briten unterzeichnet. Und morgen werden hunderttausende Menschen in London zu einer Demonstration für ein neues Referendum erwartet.
Soweit der Bericht von Christine Heuer. Er hat es wieder getan. Der amerikanische Präsident hat getwittert und mit seinem Spruch die gesamte Ordnung im Nahen Osten auf den Kopf gestellt. Einseitig will er die Golanhöhen Israel zuschlagen. Und dahinter steckt allerdings, da sind sich alle Beobachter einig, ein einfaches Manöver. Er macht Wahlkampf für Herrn Netanyahu, Benjamin Hammer.
Sowohl der US-Präsident als auch Israels Premier Netanyahu kommunizieren gerne über Twitter. Donald Trump hatte seine Pläne in einem Tweet veröffentlicht. Benjamin Netanyahu dankte Trump auf dem gleichen Weg. Der Iran nutze Syrien als Plattform, um Israel zu zerstören, schrieb Netanyahu auf Twitter. Nun erkenne Trump voller Mut Israels Souveränität über die Golanhöhen an. 1967 hatte Israel das Gebiet während des Sechstagekrieges von Syrien erobert und besetzt. 14 Jahre später annektierte Israel die Golanhöhen, was von der internationalen Gemeinschaft jedoch nie anerkannt wurde. Auch die USA hatten bis vor kurzem von den besetzten Golanhöhen gesprochen, eine Formulierung, die die Regierung von Donald Trump vor wenigen Tagen gestrichen hat. Fast alle Israelis sehen die Golanhöhen völlig selbstverständlich als Teil ihres Landes. Eine Sichtweise, die sich jedoch nicht mit dem Völkerrecht deckt. Das Regime von Syriens Machthaber Assad bezeichnete den Vorstoß des US-Präsidenten als unverantwortlich. Der türkische Präsident Erdogan sagte, man könne nicht zulassen, dass die israelische Besatzung der Golanhöhen legitimiert werde. Trumps Pläne könnten laut Erdogan zu einer neuen Krise in der Region führen. Aktuell hat Trump seine Absicht nur in einem Tweet formuliert. Wann es eine offizielle Erklärung auf Papier geben wird, ist nicht bekannt.
Das war der Bericht von Benjamin Hammer und natürlich gibt es viele Reaktionen darauf, überwiegend kritische. In Moskau allerdings hat man das Ganze sehr aufmerksam gelesen. Auf der einen Seite sagt man, das ist unverantwortlich, also das ist die Abteilung Kritik. Allerdings die Argumente des US-Präsidenten, die liegen garantiert auf Wiedervorlage, Stichwort Krim. Christina Nagel.
Der Tweet des US-Präsidenten hat auch im Kreml für Kopfschütteln gesorgt. Solche Aufrufe, warnte Putins Sprecher Dmitri Peskow, könnten die ohnehin angespannte Lage im Nahen Osten gefährlich destabilisieren. Auf jeden Fall aber dienen sie nicht dem Ziel, eine Lösung im Nahost-Friedensprozess zu finden. Im Gegenteil. Für Russland, daran ließ die politische Führung heute keinen Zweifel, sind und bleiben die Golanhöhen Teil Syriens. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa nannte Trumps Vorstoß im russischen Fernsehen schlicht unverantwortlich. Eine Änderung des Status der Golanhöhen, noch dazu unter Umgehung des Sicherheitsrats, wäre ein direkter Verstoß gegen UN-Resolutionen. Nicht der erste, wie sie fast suffisant anmerkte, und wohl auch nicht der letzte, der internationalem Recht und langjährigen außenpolitischen Positionen der USA widerspreche. Es ist eine undankbare Aufgabe, die tagtäglichen Aussagen von US-Politikern, die offizielle Posten bekleiden, zu kommentieren. Sie ändern ihre Position häufiger, als früher Handschuhe bei Bällen gewechselt wurden. In diesem konkreten Fall allerdings hofft der Kreml auf einen erneuten Sinneswandel. Noch, so Putins Sprecher Peskow, sei es ja nur ein Aufruf. Und dabei, mahnte er die US-Führung, sollte es auch besser bleiben.
Das war der Bericht von Christina Nagel. Die Ausmaße der Katastrophe in Mosambik werden erst so langsam sichtbar. Das Wort Katastrophe ist vermutlich noch untertrieben und für eine Bilanz ist es viel zu früh, weil es außerordentlich schwer ist, bis in das Krisengebiet selbst vorzudringen. Die Zahl der Opfer steigt. Leonie March.
Noch immer fliegen Rettungskräfte mit Hubschraubern Einsätze über den riesigen Überschwemmungsgebieten. Boote sammeln gestrandete Menschen ein. Eine Woche nach dem Tropensturm Idai laufe den Helfern jedoch die Zeit davon, sagt Gerald Burke vom Welternährungsprogramm.
Villages inundated. Some people still on roofs.
Ganze Dörfer sind in den Wassermassen versunken. Einige Menschen sitzen noch immer auf Dächern, die dem Sturm standgehalten haben. Sie zu retten war heute wieder eine Priorität, denn es ist schwer, unter diesen Umständen mehr als eine Woche lang zu überleben. Wir haben aus der Luft auch Nahrungsmittelpakete für die Menschen abgeworfen, die noch immer eingeschlossen von Wasser in höheren Lagen ausharren. Gerald Burke sitzt im Krisenzentrum von Beira, der mosambikanischen Hafenstadt, die fast komplett zerstört worden ist.
The situation in Beira remains very grim.
Die Situation in Beira ist weiterhin grauenvoll. Die Strom- und Wasserversorgung sowie das Telekommunikationsnetz funktionieren nicht. Tausende Bürger sind obdachlos. Sie hausen nun auf engstem Raum in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Wir versorgen sie dort mit Essen. Weitere große Mengen Lebensmittel aus Ländern in der Region wie Südafrika oder Sambia sind mit Schiffen nach Beira unterwegs. Wegen der zerstörten Straßen, Brücken und Überschwemmungen ist es jedoch extrem schwierig, die Hilfsgüter, die nun am Hafen und auch per Flugzeug eintreffen, auch an Bedürftige jenseits von Beira zu verteilen. Noch immer seien die Ausmaße dieser Katastrophe nicht ganz zu erfassen, meint Jens Pedersen von Ärzte ohne Grenzen. Wir können einige Gegenden noch immer nicht erreichen. Wir kennen die genauen Umstände dort nicht, wie viel zerstört worden ist und welche medizinische Versorgung die Menschen benötigen. In Beira bauen wir gerade Kliniken in den Armenvierteln so wieder auf, dass wir Patienten wenigstens unter rudimentären Bedingungen versorgen können. Es geht dabei nicht nur um Verletzte, sondern auch beispielsweise um chronisch Kranke, die ihre Medikamente brauchen. Nicht nur die zerstörten Kliniken und Krankenhäuser bereiten Petersen Sorgen, sondern auch der Mangel an sauberem Trinkwasser. Die Wasseraufbereitungsanlage in Beira hat nur sehr begrenzt Reserven. Aber wir hoffen, dass dieses Problem bald behoben ist. Schwieriger ist es in den entlegeneren Regionen. Dort gibt es kaum bis kein Trinkwasser und damit steigt natürlich die Gefahr von Krankheiten wie Durchfällen. Das ist ein massives Problem. Diese Menschen brauchen so schnell wie möglich sauberes Wasser zum Trinken und Kochen, aber auch Sanitäranlagen oder wenigstens eine Aufklärung, damit sie andere Menschen nicht gefährden. Ähnliches gilt auch für die betroffenen Regionen in Simbabwe und Malawi, auch wenn die Situation dort mittlerweile etwas übersichtlicher ist als in Mosambik. Sicher ist, nach der Katastrophenhilfe werden Millionen Menschen noch lange auf Unterstützung angewiesen sein.
Das war der Bericht von Leonie March. In den Niederlanden ist eine junge Partei aus dem Stand stärkste politische Kraft bei den Regionalwahlen geworden. Thierry Baudet heißt der Wahlsieger und er steht für das Forum für Demokratie. Er hat damit vor allem Geert Wilders und die der Regierungspartei Wähler abgenommen. Wer steckt dahinter? Ludger Kaczmierczak.
Vandaag is Forum voor Democratie.
Thierry Baudet kann es selbst kaum fassen. Sein Forum für Demokratie ist als stärkste politische Kraft aus dieser Regionalwahl hervorgegangen. Zwar haben die Niederländer in dieser Woche nur neue Provinzparlamente gewählt, doch das Wahlergebnis verändert auch die Sitzverteilung im Senat, dem niederländischen Bundesrat. Die Regierungskoalition wird hier ihre Mehrheit verlieren. Der 36-jährige Rechtsphilosoph hat es der politischen Elite, wie er die etablierten Parteien gerne nennt, gezeigt. Mit populistischen Forderungen nach einem Zuwanderungsstopp, dem Ausstieg aus der EU und weniger Klimaschutz.
FVD will augenblicklich stoppen mit diesem Wahnsinn, diese grüne.
Forum für Demokratie möchte diesen Wahnsinn sofort stoppen, diesen grünen Irrsinn, diese neue Sintflutreligion, der jede reelle politische Grundlage fehlt. Wir wollen investieren. Wir wollen investieren in Wohnungen für die Mittelklasse. Wir wollen in bessere Bildung investieren, in Sicherheit, Infrastruktur und nicht wie ein Verrückter die Gasgewinnung einstellen oder absurde CO2-Sparziele verfolgen, während die Länder um uns herum da nicht mitmachen. Die Botschaft ist beim Bürger angekommen, vor allem bei ehemaligen Wählern des Rechtspopulisten Geert Wilders. Von allen Parteien hat er die meisten Stimmen an Baudet abgeben müssen. Die beiden sind durchaus Brüder im Geiste, aber völlig unterschiedliche Typen. Wilders ist der Polterer und Stammtischpolitiker, Baudet der intellektuelle Schöngeist, der seine erste Rede im Parlament auf Latein hielt und am Wahlabend Hegel zitierte.
Der Uil von Minerva spreidt seine Flügel bei het Fallen van de Avond.
Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Soll heißen, dass der Mensch oft erst am Abend begreift, was der Tag Denkwürdiges gebracht hat. Mit Thierry Baudet und dem Forum sei ein neuer Populismus in die niederländische Politik eingezogen, sagt der Kulturhistoriker Jupp Leersen. Bislang bediente der Populismus immer die Unzufriedenheit der unteren sozialen Schichten, die sich ausgeschlossen fühlten. Das ist nun ein anderer Ton für hochgebildete Wähler. Und dieser Populismus für ein Bildungsbürgertum ist neu in den Niederlanden. Wilders mischt seit mehr als 10 Jahren die niederländische Politik auf, hat aber nie eine echte Partei aufgebaut und Verantwortung übernommen. Das Forum ist breiter aufgestellt und will tatsächlich mitregieren. Warum auch nicht, finden diese Wähler. Ich denke, dass Baudet eine Chance kriegen sollte. Der Junge ist ja nicht dumm, das wird schon gut. Als ich ihn im Fernsehen sah, fand ich ihn super. Immer ein Lächeln im Gesicht. Und er sagt, dass die Regierung zu viel Geld für den Klimawandel ausgibt, während alle anderen Länder nicht mitmachen. Das will er stoppen und damit hat er recht. Sie sollen das Geld lieber uns geben. Für die Kamera hat der smarte Polit-Dandy sich schon nackt am Swimmingpool oder lasziv auf dem Klavier räkelnd ablichten lassen. Sein Selbstbewusstsein überschreitet nicht selten die Grenzen zur Arroganz. Doch für den Wähler ist das elitäre Auftreten eines Politikers, der gleichzeitig die politische Elite bekämpfen will, offenbar kein Widerspruch. Aber dies waren nur Regionalwahlen. Erst in 2 Jahren wählen die Niederländer ein neues Parlament.
Aus den Niederlanden berichtete Ludger Kaczmierczak. Wir wechseln nach Frankreich. Die Bilder von den Champs-Élysées, die sind um die Welt gegangen und es waren Bilder der Zerstörung. Das soll sich am kommenden Wochenende nicht wiederholen. Und die Maßnahme? Demonstrationsverbot, aber eben nicht nur in Paris. Marcel Wagner.
Im Internet kursieren bereits zahlreiche Aufrufe für den nächsten Akt. Am 19. Samstag in Folge wollen die sogenannten Gelben Westen an verschiedenen Orten im ganzen Land gegen Präsident Macron demonstrieren. Doch zumindest auf den berühmten Pariser Champs-Élysées ziehen die Sicherheitskräfte nun die Reißleine. Nachdem am vergangenen Samstag am Rande der Proteste dort zahlreiche Geschäfte zerstört und zum Teil sogar in Brand gesteckt worden waren, hat der Polizeipräfekt für morgen ein generelles Demonstrationsverbot auf der Prachtstraße verhängt. Zuvor hatten schon andere Städte, darunter Nizza und Toulouse, ähnliche Maßnahmen angekündigt. Premierminister Édouard Philippe hatte nach dem vergangenen Wochenende solche punktuellen Demonstrationsverbote bereits in Erwägung gezogen. Präsident Emmanuel Macron hatte zusätzlich angekündigt, dass zum Schutz öffentlicher Einrichtungen während der geplanten Demonstrationen verstärkt auch Soldaten der Antiterroroperation Sentinelle zum Einsatz kommen sollten. Das hatte in der Opposition zu heftigen Protesten geführt. Die Regierung hatte allerdings versichert, die Soldaten sollten nicht selbst für die Wahrung der öffentlichen Ordnung verantwortlich sein, sie sollten lediglich die Polizei entlasten, damit die verstärkt bei den Demonstrationen eingesetzt werden könnte. Die sogenannten Gelbwesten demonstrieren für höhere Löhne, niedrigere Abgaben und mehr direkte Demokratie in Frankreich. Die Demonstrationen waren in den meisten Fällen nicht angemeldet und daher illegal, trotzdem hatte die Regierung sie bislang nicht verboten. Am Rande der Demonstrationen war es an verschiedenen Orten in Frankreich, vor allem aber in Paris, immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.
Soweit der Bericht von Marcel Wagner. Es wird in Europa heftig gestritten. Es geht um die Urheberrechtsreform und auf der einen Seite stehen die Interessen derjenigen, die ihr Geld mit Schreiben, aber möglicherweise auch mit Reden verdienen und auf der anderen Seite steht vermeintlich die Freiheit im Internet. Wer wird denn da gewinnen? Die Diskussion läuft heiß. Stefan Detjen hat die Einzelheiten.
Artikel 13 des umstrittenen Richtlinienentwurfs verpflichtet die Anbieter von kommerziellen Internetplattformen, wirksame Maßnahmen zum Schutz von Urheberrechten zu treffen. Die Kritiker der Richtlinie sehen darin eine faktische Verpflichtung, Softwareprogramme, sogenannte Upload-Filter, einzusetzen, die automatisch prüfen, ob Nutzer urheberrechtlich geschützte Filme, Bilder oder Musikdateien hochladen. Für ein Verbot solcher Filter, wie es auch die Bundesregierung in Brüssel gefordert hatte, gab es in den Verhandlungen mit den anderen EU-Ländern aber keine Mehrheit.
Deshalb mussten wir uns auf eine europäische Richtlinie konzentrieren, die eigentlich nur den Rahmen vorgibt und die Ausfüllung jedem Mitgliedstaat überlassen bleibt.
Erklärt der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss, der zuletzt im Europaparlament an den Verhandlungen zum europäischen Urheberrecht teilgenommen hatte. Am kommenden Montag soll im Europaparlament darüber abgestimmt werden, wie genau die Schutzmechanismen dann auf nationaler Ebene verwirklicht werden, muss dann der Bundestag entscheiden. Rechts- und Digitalpolitiker der CDU haben nun einen Vorschlag gemacht, wie Upload-Filter zumindest für Deutschland noch verhindert werden könnten. Plattformanbieter sollen dazu pauschale Verträge zur Vergütung von Urheberrechten abschließen, ähnlich wie sie bereits zwischen Herstellern von Kopiergeräten mit den Rechteverwertungsgesellschaften von Autoren, Komponisten und Künstlern bestehen. Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Rechtspolitiker Heribert Hirte:
Die Idee ist, alle Lizenzen, alle Urheberrechte durch Lizenzen zu erfassen und den Restbetrag, der noch nicht lizenziert ist, den wollen wir mit autonomem nationalen Recht erfassen. Das ist unsere Idee. Dann braucht es für aus Deutschland erfolgende Uploads, nur darüber können wir reden, auch keine Upload-Filter.
Die Diskussion über den Urheberrechtsschutz im Internet ist damit im Bundestag angekommen.
Dieser Vorschlag ist wirklich so absurd, dass man überhaupt gar nicht weiß, wie man darauf reagieren soll.
Erwidert die Digitalexpertin der Linksfraktion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, im ARD-Fernsehen.
Wenn jetzt die CDU daherkommt und sagt, aber für Deutschland machen wir es irgendwie ohne, ist das erstens ein komplett politischer Widerspruch in sich. Sie führen sich selbst ad absurdum, ist aber auch technisch völlig Schwachsinn. Wie will ich denn in einem YouTube, das auf der ganzen Welt existiert, sagen, aber für Deutschland machen wir das irgendwie anders? Das geht gar nicht und es macht überhaupt keinen Sinn.
Auch die Europaabgeordnete der Piratenpartei, Julia Reda, hält es technisch nicht für möglich, politisch aber auch nicht für sinnvoll, die umstrittenen Filtertechniken mit nationalen Mitteln zu verhindern.
Selbst wenn es europarechtskonform wäre, das nur national zu tun, dann wären die Plattformen nach wie vor verpflichtet, Inhalte von außerhalb Deutschland zu blocken. Und wir würden einer weiteren Zersplitterung des Internets und des digitalen Binnenmarktes Binnenmarkts Vorschub leisten,
sagte Reda im Deutschlandfunk. Gemeinsam ist den Kritikern der Upload-Filter in Opposition und Regierung die Sorge, dass damit nicht allein Urheberrechtsverletzungen verhindert werden könnten. Es wird befürchtet, dass durch automatisierte Filtertechniken auch ganz legale Inhalte blockiert werden könnten.
Das war der Bericht von Stefan Detjen. Es ist eine schwierige Gratwanderung. Welche Tests soll, darf man bei einer Schwangerschaft machen? Zumal, wenn es einen bestimmten Verdacht gibt, zum Beispiel Trisomie. Der gemeinsame Bundesausschuss hat jetzt beschlossen, ja, das sollte dieser Test möglicherweise Kassenleistung werden. Christiane Habermals.
In seiner Vorlage empfiehlt der gemeinsame Bundesausschuss, die Bluttests künftig im Rahmen der Schwangerenbetreuung in den Katalog der Kassenleistungen aufzunehmen. Allerdings nur dann, wenn bei der Schwangeren besondere Auffälligkeiten vorliegen, die den Verdacht auf Down-Syndrom bei dem Fötus begründen. Es gehe ausdrücklich um die Anwendung des Tests bei Schwangerschaft mit besonderen Risiken, erklärte Josef Hecken, Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses, heute in Berlin. Es geht nicht etwa um eine Reihenuntersuchung aller Schwangeren. Auch ein höheres Alter der Schwangeren als Risikofaktor sei nicht ausreichend für eine Kostenübernahme, stellte er klar. Dennoch ist mit der Beschlussempfehlung ein weiterer Schritt getan für die Anerkennung des Tests als Kassenleistung während der Schwangerschaftsvorsorge. Corinna Rüffer, grüne Bundestagsabgeordnete und behindertenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, sieht diese daher auch kritisch. Sie gehört zu einer fraktionsübergreifenden Gruppe von Abgeordneten, die sich dafür eingesetzt hat, dass sich der Bundestag im April mit dem Thema in einer offenen Debatte befasst.
Das Problem an dieser Empfehlung ist, dass natürlich völlig außer Acht gelassen wird, ja, worauf der Test eigentlich zielt. Und natürlich verschleiert die GBA-Entscheidung ja auch die gesellschaftlichen Fragen, die sich dahinter verbergen.
Bislang müssen Schwangere den zwischen 130 und 300 Euro teuren Bluttest selbst zahlen. In 90% der Fälle entscheiden sich Paare nach einem positiven Befund für eine Abtreibung. Der Test ersetzt die bisher notwendige Fruchtwasseruntersuchung, die risikoreicher ist, weil das Verfahren eine Fehlgeburt auslösen kann. Kritiker wie die katholische Kirche oder Behindertenorganisationen befürchten, dass künftig gar keine Kinder mit Down-Syndrom mehr geboren werden könnten, wenn die Bluttests, die bereits sehr früh, ab der 9. Schwangerschaftswoche möglich sind, zur Routineuntersuchung werden. Und Eltern, die sich doch für das Kind entscheiden, unter starken Rechtfertigungsdruck geraten könnten, weil die Geburt ihres Kindes doch vermeidbar gewesen wäre.
Das ist natürlich ein erheblicher Druck, der da auf den Schultern der Frauen lastet und auch auf den Schultern derjenigen lastet, die heute mit Trisomie 21 leben. Stellen Sie sich vor, was die denken, wenn dieser Test, der in der Regel dazu führt, dass die Kinder abgetrieben werden, jetzt von der Kasse mit Gütesiegel versehen wird. Das ist natürlich eine Frage, die viele Menschen mit Behinderung in diesem Land umtreibt und darüber müssen wir diskutieren. Das ist längst an der Zeit.
Doch viele Schwangere wollen Klarheit und nicht wenige zahlen den Test schon jetzt aus eigener Tasche. Eine öffentliche Debatte ist in den Augen der Parlamentariergruppe auch deswegen notwendig, weil mehrere weitere molekulargenetische Bluttests kurz vor der Zulassung stehen, etwa solche für den Nachweis von Chorea Huntington oder Mukoviszidose. Ein Embryoscreening auf genetische Defekte oder auch nur von der Norm abweichende Merkmale könnte also bald zur Normalität werden und einen Selektionsprozess in Gang setzen, der die Fragen nach dem Wert des Lebens ganz neu stellt und beantwortet.
Das war der Bericht von Christiane Habermals. Im Rhein-Main-Gebiet hat es heute eine große Anti-Terror-Durchsuchung gegeben. Insgesamt sind 11 Menschen festgenommen worden. Volker Siefert.
Sie sollen laut der Staatsanwaltschaft Frankfurt einen Anschlag geplant haben, bei dem möglichst viele Menschen ums Leben kommen sollten. Offenbar waren die Pläne für den Anschlag schon sehr weit fortgeschritten. Als Hauptverdächtige gelten zwei 31 Jahre alte Brüder aus Wiesbaden und ein 21-Jähriger aus Offenbach. Sie hatten laut Staatsanwaltschaft bereits Kontakt zu verschiedenen Waffenhändlern aufgenommen. Auch ein größeres Fahrzeug hatten sie bereits angemietet. Mit diesem wollten sie möglichst viele aus ihrer Sicht Ungläubige töten. Bereits am Morgen waren 200 Beamte aus Hessen und anderen Bundesländern ausgerückt, um Objekte im Rhein-Main-Gebiet zu durchsuchen. Die insgesamt 10 Beschuldigten sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.
Soweit Volker Siefert. Sie nennen sich Alternative für Deutschland und reden verächtlich von den Altparteien und dem Sumpf, den sie trockenlegen wollen. Angesichts der Spendenaffäre bei der AfD mit immer neuen Details möchte man jetzt dieser Partei zurufen, wer im Glashaus sitzt, Erik Behres.
Hintergrund ist eine Namensliste, die die AfD im vergangenen Jahr im Bundestag eingereicht hatte. Im Fall einer Wahlkampfhilfe über 90.000 Euro für AfD-Chef Meuthen wurden 10 Personen genannt, die hinter den Zuwendungen stecken sollen. Die Liste war der Partei von einer PR-Firma in der Schweiz übermittelt worden. Inzwischen haben nach Informationen von Report Mainz und Spiegel mehrere Zeugen gegenüber den Ermittlungsbehörden ausgesagt, sie hätten niemals Geld gegeben. Stattdessen seien sie von einem Mittelsmann in Spanien angeworben worden, ihre Namen zur Verfügung zu stellen. In mehreren Fällen hätten sie dafür Geld bekommen, bis zu 1.000 Euro. Gegenüber Report Mainz und dem Spiegel bestätigten die Zeugen diese Aussagen. Damit konfrontiert, sagte AfD-Chef Meuthen, auf die übermittelte Liste habe man sich verlassen dürfen. Die Partei sei nicht verpflichtet, in Kontakt mit den Geldgebern zu treten.
Das war der Bericht von Erik Behres. Und über all das werden wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten und informieren, zum Beispiel um 23.10 Uhr. Rainer Brandes wird dann besonders in den Nahen Osten schauen und dort zu auch ein Interview führen. Das war's hier bei uns. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen wie immer einen schönen Abend und bis demnächst. Tschüss.